ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Man sei noch nie so nah dran gewesen, sagen Diplomaten. In der nächsten Woche könnte nach jahrelangem Streit und immer wieder unterbrochenen Verhandlungen ein Vertrag über das iranische Atomprogramm unterschrieben werden. Iranische Raketen bei einer Parade vor dem Mausoleum Ayatollah Khomeinis, des ehemaligen Führers der Islamischen Revolution im Land. Schon dieser Anblick macht im Westen Sorge. Iranische Raketen mit Atomsprengköpfen. Das war und ist eine Horrorvorstellung. Spätestens seit 2002, als bekannt wurde, das Land habe Urananreicherungsanlagen, besteht im Westen wenig Zweifel daran, dass der Iran nach einer eigenen Atombombe strebt. Und nun gibt es offenbar zum ersten Mal eine wirkliche Chance, dies durch ein Abkommen zu verhindern. Aus Lausanne berichtet Daniel Hechler.
Idyllische Seelage mit Bergkulisse. Wen hält es da schon lange in den stickigen Räumen eines Luxushotels? Und so ließ sich Chinas Außenminister Wang Yi beim Joggen filmen, John Kerry beim Flanieren, der Iraner Zarif auf der Terrasse. Dummerweise läuft ihnen allen eigentlich die Zeit davon und es steht viel auf dem Spiel. Ein Scheitern wäre nicht nur ein Fehler, sondern eine Katastrophe. Die Bedingungen von heute wird es in der Zukunft so nicht mehr geben. Obamas Regierungszeit endet in 2 Jahren, man weiß nicht, wer ihm nachfolgt. Der Druck also ist groß. Am Abend kamen die 5 UN-Vetomächte und Deutschland zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Auftakt des Endspiels.
Wir haben selbst viel investiert in diese Verhandlungen in den letzten 12 Jahren. Deshalb hoffe ich, und hier kann man wirklich sagen, auch im Interesse des Weltfriedens, dass die Einigung, die näher gekommen ist, jetzt auch stattfinden kann.
Eine Einigung gibt es längst in zentralen Fragen. So erzählen es Diplomaten auf den Fluren. Bestätigen will das niemand. Und doch zeichnen sich mögliche Kompromisslinien ab. Die Zahl der Zentrifugen könnte um 2/3 auf unter 6.000 reduziert, der größte Teil des angereicherten Urans nach Russland exportiert werden. Außerdem weitgehende Kontrollen. Die Sanktionen würden schrittweise abgebaut, wie schnell allerdings bleibt umstritten. Ebenso die Vertragsdauer, 10 oder 15 Jahre. Das ist Kuhhandel. Am Ende des Feilschens will jeder noch das Bestmögliche herausholen. In dieser Hinsicht sind die Iraner Meister. Die 5+1 sind mit dieser Verhandlungstaktik allerdings mittlerweile gut vertraut. Es kann auch eine lange Nacht werden im Bourivage und womöglich nicht die letzte. Spätestens am Dienstag allerdings läuft die Zeit ab.
Nach dem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen sprechen alle Hinweise, die wir bisher kennen, dafür, dass ein wahrscheinlich psychisch kranker Mann den Airbus mit Absicht in eine Felswand gejagt hat. Weil das eine so monströse und schwer zu ertragende Tat ist, bezeichnen viele auch in den Medien den Schuldigen längst als Massenmörder. Ob das überhaupt gerechtfertigt ist, wissen wir noch gar nicht. Die Ermittler werden nicht müde zu betonen, dass auch ein technischer Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden und dass erst der Flugdatenschreiber, der immer noch hier in den französischen Alpen gesucht wird, sichere Erkenntnisse bringen kann. Jens Eber.
Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das französische Innenministerium hat heute Abend neue Bilder veröffentlicht, die deutlich machen, wie schwierig die Suche nach der zweiten Blackbox ist. Sie stammen von vergangenem Donnerstag. Die Reste der orangefarbenen Kiste wurden zwar gefunden, aber von dem etwa faustgroßen Datenträger fehlt bislang jede Spur. Thierry Laforêt von der Gendarmerie war früher Pilot. Jetzt sucht er mit geschultem Blick nach Teilen, die Hinweise auf den Flugdatenschreiber geben könnten. Der Flugdatenschreiber befindet sich ein kleines Stück vor der hinteren rechten Tür. Deshalb halten wir jetzt Ausschau nach dieser Tür. Außerdem ist der Abwasserbehälter der hinteren Flugzeugtoilette für uns interessant, der sich in der Nähe der Blackbox befindet. Wir suchen zum Beispiel nach einem Schild, das an diesem Abwasserbehälter angebracht war. Im Flugzeug befinden sich 2 Blackboxen. Zum einen der Voice Recorder. Er zeichnet alle Gespräche auf, die im Cockpit geführt werden. Dieses Gerät haben die Ermittler bereits gefunden und ausgewertet. Gesucht wird noch der Flugdatenschreiber. Er zeichnet etwa 2000 verschiedene Daten auf, zum Beispiel Höhe und Geschwindigkeit des Flugzeuges sowie sämtliche Arbeitsabläufe der Piloten. Beide Boxen befinden sich im Heck, da es bei einem Absturz als der sicherste Ort gilt. Erst wenn die Ermittler beide Geräte ausgewertet haben, können sie absolut sichere Aussagen über die Ursache des Absturzes machen. Die Suche aber dürfte schwierig werden.
Dieses kleine Teil, was also kaum Faust groß ist, das muss gefunden werden. Und die Daten da drin, die bleiben auf unbestimmte Zeit erhalten. Aber das Gerät selbst an Land gibt kein Signal von sich, um es zu finden.
Wichtig sei vor allem aber nach wie vor die Bergung von sterblichen Überresten, um den Angehörigen Gewissheit zu geben. Auch heute kamen wieder viele von ihnen nach Lavenay, die Gemeinde, in der ein Gedenkstein für die Opfer errichtet wurde. Bald sollen sie auch an die Absturzstelle fahren können. Wir sind gerade dabei, eine provisorische Straße zu bauen, auf der zunächst die Rettungskräfte mit Allradantrieb fahren können. Sie sollen in 72 Stunden fertig sein. Wir arbeiten aber auch an anderen Wegen, die man dann mit normalen Autos benutzen kann. In einem mobilen Labor haben Spezialisten bereits die DNA-Spuren von 78 Opfern sichern können. Gewebeproben des Co-Piloten sind für die Ermittler von großem Interesse, um herauszufinden, ob er während des Fluges unter dem Einfluss von Medikamenten stand.
Sie kennen diesen Mann. Der ehemalige Präsident Frankreichs hat sich seit Ende vergangenen Jahres wieder an die Spitze seiner konservativen Partei zurückgekämpft. Und wer sich an Nicolas Sarkozy erinnert, der ahnt, warum er das getan hat. Er will wieder Präsident werden. Heute nach der zweiten Runde der Regionalwahlen kann Sarkozy schon mal einen sehr guten Champagner aufploppen lassen, denn seine Partei gewinnt die Mehrheit der Departements. Was gleichzeitig bedeutet, 2 Jahre vor den Präsidentschaftswahlen sind Frankreichs Sozialisten schwächer denn je. Matthias Wert berichtet.
Sie feiern ihn schon als den nächsten Präsidenten Frankreichs. Und Nicolas Sarkozy, der schon einmal Präsident war, genießt das sichtlich. Denn er empfindet den Wahlerfolg seiner konservativen Partei UMP noch viel mehr als einen persönlichen Sieg über François Hollande, den Mann, von dem Sarkozy vor 3 Jahren aus dem Amt gejagt worden war. Diese Wahl hat nicht nur regionale Bedeutung. Mit ihren Stimmen haben die Franzosen massiv die Politik von François Hollande und seiner Regierung abgestraft. Was stimmt ist, dass die Departements, also die Bezirke im zentralistischen Frankreich, zwar nur wenige Kompetenzen haben und einige große Städte wie Paris und Lyon gar nicht beteiligt waren, aber diese Wahlen dennoch als der Stimmungstest für die Politik von Präsident Hollande galten. Nun hat er eine Schlappe erlitten. Die Sozialisten verloren etwa die Hälfte der bislang von ihnen geführten Bezirke. Beobachter erwarten deshalb, dass Präsident Hollande nach diesen Wahlen erneut die Regierung des Sozialisten Manuel Valls umbilden wird. Valls wiederum appellierte nach dieser vernichtenden Niederlage an die Solidarität und den Zusammenhalt aller Linken. Die Linke war zu zerstritten, zu gespalten und hat ein schlechtes Wahlergebnis erzielt, obwohl die Bilanz der Departementregierungen gut war. Valls sieht nur noch einen Gegner, Marine Le Pen und ihren Front National. Der holte zwar ein Viertel aller Stimmen, wegen des Mehrheitswahlrechts gewann er aber kein einziges Departement. Das historische Ereignis heute Abend ist, dass der Front National sich in vielen Regionen als starke politische Kraft verankern konnte. Das ist eine gute Grundlage für große Siege von morgen. Ganz fest steht der Wahlausgang erst am Donnerstag. Denn dann stimmen die gewählten Departementabgeordneten über ihre neuen Bezirkspräsidenten ab.
Tunesien will sich nicht unterkriegen lassen. Das einzige Land, das nach dem arabischen Frühling weder in Bürgerkrieg noch in Militärdiktatur versank, will für seine noch zerbrechliche junge Demokratie kämpfen. Bis zu 20.000 Menschen sind heute in Tunis auf die Straße gegangen, um der Opfer des Attentats von vor 11 Tagen zu gedenken und um dem islamistischen Terror die Stirn zu bieten. Dessen Arme wollen sich krakengleich längst jedes arabische Land greifen, erst recht eines mit einer freiheitlichen Verfassung und vielen Touristen aus dem Westen. Stefan Scharf berichtet aus Tunis.
Es war kein wirklicher Trauermarsch heute in Tunis, sondern eher ein trotziges Jetzt erst recht. Eine kämpferische Demonstration von Zehntausenden Menschen, die sagen, das moderne, weltoffene Tunesien wird sich nicht dem Terror beugen. Riabi Monsef ist Präsident der einheimischen Reiseleiter, ein Berufszweig, den der blutige Anschlag besonders schwer getroffen hat. Wir sind hier, um Ja zu sagen zur Freiheit, zur Demokratie. Wir werden gemeinsam gegen den Terrorismus kämpfen und diese Gewalt nicht zulassen. Am Museum hatten sich zahlreiche Politiker auch aus dem Ausland versammelt, unter ihnen Frankreichs Präsident Hollande und der deutsche Innenminister de Maizière. Tunesiens Präsident Essebsi enthüllte ein Mahnmal in Gedenken an die Opfer. Viele von ihnen waren Touristen. Die Tunesier brauchen die internationale Solidarität im Kampf gegen den Terrorismus. Solidarität, die können viele Tunesier wirklich gebrauchen, auch Riabi Monsef in seinem Reisebüro. Er sortiert doch die Absagen der großen Reiseveranstalter. Viele haben unmittelbar nach dem Anschlag Tunis aus dem Programm genommen. Der Terror trifft das Land mitten ins Herz, denn der Tourismus ist eine wichtige Geldquelle für Tunesien. Doch nun brechen diese Einnahmen weg. In der Medina von Tunis sieht man fast nur noch Einheimische. Eine Katastrophe. Wir haben sehr viele Annullierungen registriert, bei Kreuzfahrtschiffen und vorläufig auch bei Reisegruppen. Tunesien war auf einem guten Weg mit einer modernen Verfassung, einer frei gewählten Regierung. Die Touristen hatten wieder Vertrauen geschöpft. Im letzten Jahr kam eine 500.000 deutscher Urlauber ins Land. Das steht nun alles auf dem Spiel. Natürlich haben wir Angst, aber trotzdem müssen wir doch weitermachen. Das Nationalmuseum Bardo soll übrigens morgen wieder eröffnet werden. Auch das ein trotziges Jetzt erst recht. Das Land will sich dem Terror nicht beugen.
Gegen extremistische Gefahren will die Arabische Liga künftig militärisch vorgehen und dafür eine gemeinsame Armee aufbauen. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Angesichts zunehmender Konflikte im Nahen Osten haben die arabischen Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen im ägyptischen Sharm el-Sheikh beschlossen, eine gemeinsame Eingreiftruppe zu gründen. Die Einheit soll etwa 40.000 Elitesoldaten umfassen und von Kampfflugzeugen und Schiffen unterstützt werden. Im Fokus des Treffens stand vor allem die Lage im Jemen, wo schiitische Rebellen den Präsidenten zur Flucht gezwungen hatten. Bei der Präsidenten- und Parlamentswahl in Nigeria zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen Amtsinhaber Jonathan und seinem muslimischen Herausforderer Buhari ab. Etwa 70 Millionen Nigerianer waren gestern aufgerufen, einen neuen Staatschef zu wählen. Weil es mehrere Anschläge sowie technische Pannen gegeben hatte, wurden in einigen Bezirken die Wahllokale heute noch einmal geöffnet. Verlässliche Ergebnisse wird es nach Angaben der Wahlkommission frühestens morgen geben. Im Kampf gegen Ebola hat Guinea neue Notmaßnahmen erlassen. Sie betreffen den Westen des afrikanischen Landes und sind auf 45 Tage befristet. So gelten für Kliniken verstärkte Quarantäneregeln, sobald neue Krankheitsfälle entdeckt werden. Auch Ausgangssperren können verhängt werden. Zuletzt war die Zahl der Verdachtsfälle in Guinea wieder gestiegen. Insgesamt sind in Westafrika bisher mehr als 10.000 Menschen an Ebola gestorben. Tausende Zuschauer haben am heutigen Palmsonntag die traditionelle Leidensprozession im thüringischen Heiligenstadt verfolgt. Die zentnerschweren, überlebensgroßen Figuren symbolisieren die Stationen des in der Bibel überlieferten Leidensweges von Jesus Christus, vom Einzug in Jerusalem bis zur Kreuzigung. Die Prozession gilt als eine der ältesten und größten in Deutschland. Sie findet seit mehr als 400 Jahren statt. Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat den großen Preis von Malaysia gewonnen. Sein erster Sieg für Ferrari. Als zweiter fuhr Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ins Ziel, gefolgt von dessen Teamkollegen Nico Rosberg.
Yes! Si, ragazzi!
Ausgelassen wie beim Gewinn eines Weltmeistertitels, so feiert Sebastian Vettel seinen ersten Sieg für Ferrari. Für den Heppenheimer geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich erinnere mich noch, wie ich als kleiner Bub in Maranello über den Zaun Michael Schumacher zugeschaut habe und jetzt fahre ich selbst zu einem roten Renner. Sebastian Vettel erwischt zunächst einen schlechteren Start als die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Gegen letzteren behauptet er allerdings noch in der ersten Kurve seine Position. Nur wenig später wechseln während einer Safety-Car-Phase beinahe alle Teams ihre Reifen. Ferrari riskiert und lässt Vettel weiterfahren. Den daraus resultierenden Vorsprung verwaltet Vettel in der Folge bravourös und gewinnt das zweite Rennen dieser Saison zum ersten Mal eben für sein neues Team.
Wir haben sie fertig gemacht. Darauf bin ich sehr stolz.
Sowohl für den italienischen Traditionsrennstall als auch Sebastian Vettel ist es der erste Sieg nach über einem Jahr.
Wenn der Weltmeister gegen die Nummer 126 der aktuellen Weltrangliste antritt, dann reden die Fans vor dem Spiel eigentlich nur über die Höhe des Sieges. Deutschland spielte heute in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Georgien. Und wenn nach den 90 Minuten Stürmer Thomas Müller erklärt, wir haben sehr seriös gespielt, dann weiß auch jemand, der das Spiel gar nicht gesehen hat, Deutschland hat gewonnen, aber mit den unheimlich vielen Toren ist es nichts geworden. Bernd Schmelzer.
Nach dem Spiel hatten sie die Lage im Griff. Hier die Fans und dort der Bundestrainer auf dem Weg zum Bus. Alles sauber voneinander getrennt. Nicht immer konnte man das zuvor behaupten. Es war nämlich der Abend der Flitzerflut von Tiflis.
Es passiert immer mal, dass einer vielleicht aufs Spielfeld rennt, aber letztendlich waren es irgendwie dann so viel. Stört natürlich den Spielfluss, auch wenn es in der Endphase ist, und stört natürlich auch die Spieler und ist manchmal vielleicht auch nicht ganz ungefährlich.
Zum Ende der ersten und der zweiten Halbzeit, sie flitzten und flitzten.
In dem Stadion ist schon aufgefallen, dass dort keine Zäune vorhanden waren und sie einfach von der Mauer dann runterspringen konnten und dann direkt quasi auf dem Spielfeld waren. Ist natürlich ärgerlich, wenn das Spiel immer unterbrochen wird.
Neben den Flitzern die hartnäckigste Auseinandersetzung, der Trikottausch. Ansonsten Deutschland drückend überlegen von der ersten Minute an. Reus traf das Aluminium bereits in der Anfangsphase. Die Georgier versuchten, so gut es ging, zu mauern. Das klappte bis zur 39. Minute. Dann machte Reus das verdiente 1:0 und damit den Weg frei für den fest eingeplanten Erfolg. Kurz darauf zeigte Müller seine Klasse. Das fünfte Tor in der EM-Qualifikation bereits. 2:0, eine gute erste Halbzeit der DFB-Auswahl. Die Georgier begeistert. Sie wollten das hautnah miterleben. Was für ein Gefühl, Auge in Auge mit den Weltmeistern.
Es ist nicht gut, weil man nie weiß, welche Leute da auf dem Platz laufen. Und zum Glück ist es heute noch gut gegangen, aber man sollte da schon ein bisschen aufpassen.
Die Höhepunkte der zweiten Hälfte waren ein erneuter Lattentreffer von Reus und diese jungen Menschen. Mehr Flitzer als Tore, ungewöhnlich.
Die Fans hier waren ja völlig euphorisch und passiert. Am hinten raus ist mir ein bisschen zu oft passiert, aber die waren ja gut drauf, die Jungs.
Sprach's und hatte damit seinen Flitzerfrieden gefunden, im Bus, getrennt von den begeisterten Georgiern.
Bleibt der Blick aufs Wetter eine Woche vor Ostern, Sven Plöger.
Ja, Karen, und das ist ein sehr turbulentes Gemisch, was wir da haben, auch in der ganzen kommenden Woche. Vor allen Dingen so bis zur Wochenmitte bleibt sehr windig und im Moment haben wir einen ordentlichen Sturm. Wir gucken mal auf die Daten. Zum Beispiel in Emsteg in Niedersachsen gab es jetzt eine Böe mit 106 Kilometer pro Stunde, das Windstärke 11. Das sind orkanartige Böen. Weserbergland hier 102 Kilometer pro Stunde. Und wir gucken mal auf das Radarbild, das aktuelle. Da sieht man die Lage der Front hier von der Eifel weiterreichend bis Sachsen-Anhalt. Es gibt verbreitet den Regen, aber da ist er am kräftigsten. Vielleicht noch ein kurzes Gewitter könnte dabei sein. Wenn wir dann auf die Windböen gucken, heute Nacht 80 bis 110 Kilometer gibt es verbreitet pro Stunde. Auch Mecklenburg-Vorpommern, wo jetzt alles noch ruhig ist, wird es dann losgehen. Im Süden mit 60 bis 90 Kilometer pro Stunde etwas weniger. Das Wetter morgen am Montagvormittag nach Osten, weitere kräftige Schauer. Auch sonst gibt es sie immer wieder. Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen 600, 700 Meter, am Alpenrand bei 1000 Meter. Nachmittags wird es von Westen ein bisschen ruhiger. Da kommt mal die Sonne raus. Nach Osten hin sind noch weitere Gewitter möglich. Zwischendurch auch mal trockene Abschnitte. Und das Ganze passiert dann bei Temperaturen, die meistens nach Norden hin im einstelligen Bereich liegen. Im Südwesten Markgräflerland bis 14 Grad. Die Aussichten zeigen, der nächste Sturm ist am Dienstag da. Der könnte noch heftiger werden als der aktuelle in der Nacht. Der Mittwoch gestaltet sich dann weiterhin wechselhaft mit Schauern, Gewittern. Eher so ein bisschen wie morgen. Also, es geht ganz schön stürmisch in die neue Woche. Das kann man wohl so zusammenfassen.
Danke, Sven Plöger. Und damit verabschieden wir uns. Hier folgt gleich Titelthesen Temperamente. Die nächste Tagesschau meldet sich um 12:45 und ab morgen begrüßt sie Thomas Roth zu den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich nicht ganz so stürmische, sondern gute Woche. Tschüss.